Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind heute angekommen bei Teil 2 unserer Predigtserie, die wir letzten Sonntag begonnen haben, mit Jesus zu leben. Was heißt es, allein aus Gnade zu leben? Und Ziel dieser Predigtreihe ist es ja auch, dass nicht nur der Prediger hier vorne steht und einen Monolog hält, sondern dass das Publikum auch am Sonntagmorgen mitarbeitet, mitdenkt, sich mit einbringt. Wir haben ja von Bärbel vorhin schon gehört, das Beispiel eines der bekanntesten Gleichnisse Jesu, in der die Vaterliebe wahrscheinlich wie in keinem anderen so gezeichnet wird, haben wir ja schon gehört. Ich kann es nochmal kurz zusammenfassen. Es geht um ein Brüderpaar, wie so oft. Kennen Kain und Abel, Jakob und Esau unter anderem, ist es auch hier in diesem Gleichnis ein Brüderpaar, das bei seinem Vater ist. Und der Jüngere, dieser der Kerl, entscheidet, ich möchte gehen. Ich habe hier gewisse Rechte, ich möchte mir mein Erbteil auszahlen lassen und gehe weit weg in ein fernes Land, weit weg von meinem Vater. Wahrscheinlich ist das auch, wenn man in Sünde leben will, wenn man sich dafür entscheidet, das kann man nicht in der Nähe machen. Man muss weit weggehen, damit der schlechte Ruf nicht gleich so sich ausbreitet. Und er entscheidet sich eben wegzugehen. Und dort in diesem fernen Land kommt dann auch noch eine Hungersnot. Und nachdem sein ganzes Hab und Gut durchgebracht hat, geht er in sich, bereut, denkt an die Zeit zurück, die er hatte bei seinem Vater und ist bereit, nicht mehr als Sohn weiter anerkannt zu werden, sondern als Tagelöhner zu arbeiten. Er erinnert sich an diese Güte von seinem Vater, die er hatte nicht nur mit seinen Familienmitgliedern, sondern auch mit den Arbeitern, mit den Tagelöhnern, mit den Angestellten, dass die immer reichlich hatten, dass die immer genug hatten. Und er ist bereit, hinfort eben nicht mehr als Sohn, sondern als Tagelöhner zu arbeiten. Die Geschichte endet ganz anders, als er sich das vorstellte. Und dann gibt es einen zweiten Sohn, den Älteren, der immer treu war, alles gemacht hat, was der Vater wollte, immer an seiner Seite war, nie von seiner Nähe gewichen ist, der aber vielleicht etwas ganz Wesentliches nicht so gut verstanden hat. Und heute Vormittag möchte ich euch einladen, dass wir das herausarbeiten, wenn das Thema heißt, was heißt es, allein aus Gnade zu leben. Starten wollte ich noch mit ein paar Bibelstellen. Hier heißt es, ich werde es nicht sagen, wo es steht, es wird sonst zu viel, einfach nur vorzulesen, um uns zu inspirieren. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Halleluja, dank dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Denn deine Gnade reicht, soweit der Himmel ist, und deine Treue, soweit die Wolken gehen. Die Güte ist's des Herrn, dass wir nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Güte ist groß. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider, bekehrt euch zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und es gereut ihn bald die Strafe. Einfach nur mal etwas zu sehen davon, was die Bibel uns sagt über die Gnade und über die Güte Gottes. Wenn ihr jetzt an den Älteren der beiden Söhne denkt, in diesem Gleichnis, was hat er nicht verstanden, was vielleicht auch so viele Christen heutzutage nicht verstehen? Was habt ihr ein paar Ideen dazu? Was hat der ältere Sohn nicht verstanden? Warum ist sein Herz Karin?
Dass die Liebe Gottes höher ist als eventuell Wut, Verzweiflung, dass er sich einfach nur freut, der Sohn zu werden. Er hat ihn als verloren gedacht und nun ist er wieder da. Das ist die Freude. Die Freude, die kann er nicht nachempfinden. Er geht nur durch seinen Neid und sein wieso der?
Okay, danke. Horst Dieter?
Ich denke, er denkt, was ich getan habe, entscheidet darüber, wie dein Vater zu mir steht. Wenn ich gearbeitet habe, dann stehe ich hoch im Kurs, ansonsten nicht.
Sehr treffend, ja. Danke. Joachim?
Er sah sich nicht als Sohn, als Miterbe, als Besitzer, sondern er sah sich als Arbeiter. Er arbeitete für seinen Vater und fühlte sich nicht als Erbe.
Mhm. Ja. Renate?
Er hat nicht gewusst und die Wärme und die Liebe, die sein Vater ihm die ganze Zeit gegeben hat, das hat er nicht erkannt, als der andere Bruder zurückkam.
Mhm.
Er
hat das selbstverständlich genommen.
Ja.
Mhm. Ja.
Er hat auch gedacht, dass die Liebe weniger wird, weil er sie jetzt wieder mit seinem Bruder teilen muss. Wahrscheinlich ist das eine uralte Konkurrenzgeschichte. Und er hat nicht gewusst, dass der Vater so viel Liebe hat, dass die Liebe zu ihm dadurch nicht weniger wird, nur weil er den Bruder wieder aufgenommen hat.
Mhm. Ja. Vielleicht hat er sich auch gemessen mit seinem Bruder, dass er gesagt hat, ich bin hier der Treue, ich bin hier der, der dient, und der Kerl geht weg und macht, was er will. Und die Bibel sagt uns oft, dass uns alles geschenkt ist. Alles, alle die Segnungen des Himmels sind uns gegeben durch Christus. Wir sind Mitbesitzer, wir sind Miterben, wir haben alles, und trotzdem verhalten wir uns oft wie Angestellte, wie normale Arbeiter, die überall jedes Mal fragen müssen oder nicht so recht wissen, ob sie das überhaupt dürfen, die mit dem Vater so mitleben können, so als Miterbe zu sagen, okay, das ist jetzt das Kalb des Vaters und er hat es aufbewahrt, das ist ja das gemästete Kalb, das war ja schon fertig für irgendeine Feier, die plötzlich sein könnte, und dann herzugehen und zu sagen, Vater, ich möchte mit meinen Freunden feiern, könnte ich das Kalb haben? Und der wird es wahrscheinlich mir geben, aber aus einer falschen Bescheidenheit heraus fragt man nicht, macht das nicht und macht stur seinen Dienst, macht stur das, was man eben denkt, das richtig ist, was auch richtig ist, ist ja auch lobenswert, aber eben nicht in der Sichtweise, die uns geschenkt wurde aus dem Himmel her. Treu zu sein bei Gott ist das eine, ist schön, aber das Wichtigste ist nun mal diese Liebe zu haben, die Liebe zum Vater zu haben und die auch auf empfangsbereit zu sein dafür, für die Liebe, die Gott, der Vater, für uns hat. Renate.
Und auch zu wissen, dass wir geliebt werden.
Dass wir geliebt werden, genau. Dies empfangsbereit zu sein für das, genau. Dass wir geliebt werden, nicht aufgrund dessen, was wir tun, nicht aufgrund dessen, was wir sind, ob wir gerade mal richtig leben und Nein sagen können zur Sünde oder ob wir völlig im Durcheinander leben, sondern dass die Liebe unseres Vaters immer für uns da ist. Egal, ob wir gut funktionieren oder weniger gut funktionieren, ob wir liebenswert sind oder weniger liebenswert. Die Liebe unseres Vaters strahlt immer auf uns. Und der jüngere der beiden Söhne, das sind ja einige Dinge, die man da hineinlesen kann in diese Geschichte. Gib mir mein Erbteil, zahl mir mal aus. Wir haben irgendwo geistlichen Besitz, wir können etwas, wir sind in der Lage, Dinge zu tun. Und er geht in ein fremdes Land und mit Huren verprasst er alles. Das heißt, mit schlechten Dingen, mit Sünde, verlebt alles, bis er am Ende ist, bis er auch geistlich völlig am Ende ist. Und Schweine zu hüten war eben für die Juden das allerletzte, das zu machen. Das heißt, er ist wirklich am Boden angekommen, da gab es nach unten nichts mehr. So weit ist er gekommen in seinem Leben, bis er in sich gegangen ist. Und manche Menschen brauchen das wahrscheinlich wirklich. Das heißt nicht jeder, ja, es gibt ja verschiedene. Aber er hat es gebraucht, so weit gehen zu müssen, dass er in sich gegangen ist, um zur Buße, um zur Reue zu kommen, zu sagen, ich will wieder zurückkommen zu meinem Vater, in aller Demut. Welche Gefühle hat er da auf dem Weg zurück zum Vater? Könnte man das nachvollziehen? Kann man darüber reden? Was fühlt der Jüngere denn? Was fühlst du, wenn du Mist gemacht hast und jetzt dich zurück zum Vater bewegst?
Freude.
Jenny?
Ja, dass ihnen halt auch bewusst wird, okay, das, was ich hatte, ist nicht alles im Leben, sondern das, was ich vorher hatte, also bei Vater zu sein und da zu sein. Mhm. Ist bestimmt auch bewusst geworden, dass Geld ist, also Geld ist sozusagen nicht das Leben.
Geld ist nicht alles, genau. Ja, was Dieter?
Naja, man hat sozusagen seinen Segen verspielt. Das heißt, ich war einmal der Sohn und ich habe es sozusagen verspielt und jetzt bin ich sozusagen mittellos, nichts mehr.
Bin ich nichts mehr wert, ja. Das sind mal die Gefühle. Stefan?
Ich bin sicher, er hatte auch eine gewisse Ungewissheit und eine Angst, aber das Bild, das vom Vater da auch gezeichnet wird, so ist, er hat immer noch eine Hoffnung.
Ja.
Mhm. Sonst hätte er sich nicht aufgemacht.
Ja, genau.
Die Hoffnung hält ihn auf dem Weg.
Das ist auch gut. Er hatte die Hoffnung, das war tief in ihm drinnen, dass er überhaupt zu der Entscheidung kommt, wieder zurückzugehen zu seinem Vater.
Ich glaube auch, das Stichwort Hoffnung, weil wir sind ja trotzdem, auch wenn wir eigene Wege gehen, bleiben wir ja trotzdem die Kinder des Vaters.
Ja.
Mhm. So, und oft ist es, glaube ich, dass wir den Vater nicht so klein machen dürfen um Gott, weil wir sind ja trotzdem seine Kinder und er will uns beschenken und immer wieder auch gnädig mit uns selber zu sein, wenn wir selber das nicht glauben oder annehmen wollen.
Ja. Ja. Danke. Bärbel?
Aber ich glaube auch unheimliche Scham. Das muss ja unheimlich peinlich sein, wenn man da quasi auf den Brustplatzen angerobbt kommt und nochmal großes Mea-Culpa anstimmen muss. Und das, also sagen wir so, das Messer muss übergehen am Hals gesessen.
Ja, genau. Wasser bis zur Unterlippe, Oberkante.
Ja.
Genau, es wusste ja nicht nur der Vater von seinem Lebensstil, sondern ja auch der Bruder und all die anderen Mitarbeiter, die da auf dem Hof waren. Jeder wusste Bescheid um ihn, was er gemacht hat. Was, Dieter?
Es gibt natürlich auch, ich sag mal, das Wissen um die Seiten Gottes, die jetzt in dem Gleichnis nicht angesprochen werden. Wir haben heute von der Sintflut gehört. Wir wissen also auch von der Strenge Gottes und von seiner Entschiedenheit gegen die Sünde. Und hier muss man sozusagen die Wahrheiten abwägen und erkennen, dass die Gnade in dem Fall größeres Gewicht hat als die Furcht vor der Gerechtigkeit und der Strafe.
Ja, genau. Und wenn man dann sieht, dass in dem Gleichnis der Sohn zurückkommt und er gar nicht mehr so viele Chancen hat, sich beim Vater zu entschuldigen, sondern der ihn mit seiner Liebe überfällt, mit dem Siegelring und mit dem Mantel und ihn frisch einkleidet, ist doch auch, wird sichtbar, wie Gott den Horizont Tag für Tag wahrscheinlich abgesucht hat, auf der Suche nach seinem verlorenen Sohn. Dass er immer wieder sich gesehnt hat danach, dass sein Kind zu ihm zurückkommt. Und darin kann man das Herz des Vaters erkennen und sehen, wie er gesucht hat nach seinem Sohn. Was könntet ihr noch vom Herz des Vaters herauslesen aus diesem Beispiel? Renate?
Also ich finde, dass die Liebe so groß war, dass er seinen verlorenen Sohn entgegenging. Er ist gegangen. Er hat ihn geholt, er hat ihn zurückgeholt. Nachher kamen die Kleider und der Schweiß und das. Aber im Moment ist er, wie er seinen Sohn sah, zu ihm gegangen.
Ja.
Aus Liebe und hat ihn aufgenommen. Und so macht es Gott mit uns auch. Er nimmt uns auf.
Genau.
Und kommt uns entgegen.
Ja, Maike?
Ja, er hat ihn erwartet. Und das zu merken, dass Gott schon, oder dass der Vater schon gewartet hat, also irgendwo immer bereit war oder immer bereit ist,
ja.
Ist einfach auch ein Riesen.
Ja. Genau. Stefan?
Und der Vater hat, wie gesagt, geht in sein Zimmer und holt sein Gewand. Er hat gesagt, bring das beste Kleid aus dem Haus. Und das beste Kleid gehört dem Vater.
Mhm.
Er gibt von sich selbst.
Mhm. Und er hat ihn dadurch sofort wieder in den Stand gestellt, in dem er vorher war. Ohne Wenn und Aber, Marian. Und
bevor er sich entschuldigt hat, war das schon.
Bevor er sich entschuldigt hat, ja? Bevor er sich überhaupt entschuldigen konnte.
Was mich beeindruckt ist, wie viel Freiheit der Vater dem Sohn eingeräumt hat. Er hat sicherlich gesehen, dass der Weg, den der Sohn einschlägt, nicht der richtige ist. Und er hat ihn dennoch gehen lassen. Er hat ihn nicht entmündigt, hat gesagt, du bleibst hier. Er hat ihn gehen lassen. Und, und diese Freiheit, die Gott uns gibt in der Entscheidung, die beeindruckt mich. Ich hoffe nur, dass wir auch so reagieren wie der verlorene Sohn, dass wir erkennen und dann umkehren.
Und dann zurückkehren, Stefan nochmal.
Also es wird ein Bild von Gott gezeichnet und vielleicht haben wir da auch Schwierigkeiten damit, aber er fällt ihm um den Hals und er küsst ihn. Und er küsst ihn und er küsst ihn und er küsst ihn. Und für uns ist Gott manchmal vielleicht mehr so ein Händeschüttler,
ja,
oder ein auf die Schulterklopfer. Nein, er fällt uns um den Hals und er küsst ihn.
Auch. Ja, genau. Jenny?
Man sieht da auch, sag ich mal, der Zeit, wo er weg war, der Sohn, da vielleicht auch den Schmerz, aber trotzdem wusste er, dass er wiederkommt. Also irgendwo schon diese Hoffnung, ja, der hat es ja erwartet und ihn ja gesucht.
Ja.
Dann hat man gesehen im Herzen, dass halt irgendwo Zuversicht da ist und als es dann da an dem Tag da war, ja, wie schon gesagt wurde, ne, über seinen Sohn fällt und ihn küsst, dass er darauf gewartet hat.
Ja.
Also er hat ihn losgelassen, gleichzeitig hat er sich aber auch nach ihm unendlich gesehnt. Und als er jetzt sieht, er kommt zurück, die Freude war einfach zu groß.
Ja.
Er hat an nichts gedacht, als nur, Halleluja, ist wieder da, gibt das Recht an.
Ja, es sind sehr viele Sehnsüchte in unseren Herzen.
Ja.
Was wir tun könnten, wie ein Leben aussehen könnte, vielleicht ohne Gott, wo wir es selber im Griff haben. Und Gott sieht das ja alles und er weiß das. Und wenn wir dann tatsächlich die Entscheidung treffen sollten, es mal ohne Gott zu probieren, müssen wir auch damit rechnen, dass Gott uns diesen Weg gehen lässt, ohne uns aus der Hand zu geben, aber trotzdem den Weg gehen lässt. Und auch die Konsequenzen, die der jüngere Sohn ja in dem Fall, in dem Beispiel erlebt hat, dass er ganz tief gesunken ist in seinem Leben, auch über uns kommen könnten, aber immer noch der Weg zu Gott zurück offen ist. Das muss man sich auch vor Augen halten, Stefan.
Wir haben gehört, er ist ihm entgegengelaufen. Sicher war das die Sehnsucht und die Liebe, aber die Liebe zeigt sich auch darin, dass er als erstes bei ihm war. Dass er nicht den Sohn zurückkommen hat lassen, der trifft vielleicht zuerst auf seine Mutter.
Ja.
Und auf andere in der Gemeinschaft,
ja,
die ihn vielleicht wieder weggebracht hätten. Ja, es war Gott wichtig, als erster bei ihm zu sein.
Ja. Stimmt, ja. Vielleicht werden dann einige Bibelstellen, die ich jetzt noch vorlesen möchte, kommen in ein anderes Licht, dass wir sehen, wir lesen von der Gnade, wir lesen, dass wir begnadigt sind und trotzdem verstehen wir es ja manchmal nicht, weil wir davor stehen wie der Ochs vom Berg, weil wir es doch nicht so verstanden haben. Hier heißt es zum Beispiel in Apostelgeschichte 15,11, vielmehr glauben wir durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden, ebenso wie auch die. Oder in Römer 3,24, und wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Also ohne, dass wir irgendetwas dazu beitragen könnten. Siehe, wie der ältere Sohn beim Vater war, die ganze Zeit ihm gedient hat. Aber trotzdem kann er nicht selig werden, auch wenn er ihm tagtäglich dient. Es ist eben die Begnadigung von Gott. Ist es aber aus Gnade, so ist es nicht aus Verdienst der Werke, sonst wäre die Gnade nicht Gnade. Denn es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden sind, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Ich habe diese Woche ein Buch gelesen und darin stand, dass Wenn Pferde trainiert werden, herangezogen werden, also junge Fohlen, mit einem Jahr in etwa beginnt man mit Pferden zu trainieren. Das Erste, was gemacht wird, ist, den Willen des Pferdes zu brechen, damit der eigene Wille nicht mehr zählt, damit das Pferd führbar wird, damit es geleitet wird. Und das, mit dem haben wir Schwierigkeiten, wenn wir das hören, dass unser Wille gebrochen wird. Aber wie oft beginnen wir damit zu denken, dass wir aus eigener Kraft die Dinge tun könnten? Oder dass zumindest 80% von Gott kommt, aber noch 20% kommt von uns, kommt aus eigener Kraft. Und können wir noch dazu beitragen? Und wenn Gott dabei ist, uns in die Demut hineinzuführen, vielleicht unseren Willen zu brechen, dann geht es nur darum, dass wir aufhören, ihn zu verhindern. Und damit anfangen, alles und jedes von ihm zu nehmen. Und Paulus wurde uns ja auch schon als Beispiel gesetzt dafür, der gesagt hat über sich, ich bin der Allerletzte, ich bin der Geringste, ich bin es nicht einmal wert, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Christen verfolgt habe. Also Paulus, Gott ist mit Paulus so weit gegangen, dass er gedemütigt wurde, weil er gesehen hat, wie sehr er in seiner geistlichen Blindheit in die falsche Richtung gelaufen ist, dass er den neuen Weg verfolgt hat. Und dass jemand wie Paulus, der bei Gamaliel studiert hat, das heißt einen der ersten Leiter, Lehrer des jüdischen Weges, der sich wirklich auskannte, so dermaßen in die falsche Richtung laufen konnte, damit auch Paulus gelernt hat, nichts mehr aus eigener Kraft zu machen, sondern nur noch aus der Kraft Christi zu leben. Und das hat Gott uns auch versprochen, dass er durch uns arbeiten möchte. Aber so oft versuchen wir noch immer, aus eigener Kraft die Sachen zu machen, aus eigenem Interesse die Dinge zu verfolgen und scheitern dann am Ende, sind ausgebrannt und können nicht mehr. Dabei möchte Gott durch uns arbeiten. Und das zeigt er uns, indem er uns klar macht, dass wir nichts tun können in dieser geistlichen Welt. Und das soll eigentlich der Hinweis darauf sein, nur aus Gnade zu leben. Dass man nicht, weil man sich schlecht machen will oder sich wertlos machen will, trotzdem ins Bewusstsein ruft, dass in dieser geistlichen Welt wir vor Gott wirklich nichts machen können. Dass wir nichts bewegen können, sondern nur durch ihn arbeiten können. Und ich glaube, das möchte Gott auch uns beibringen, nach und nach, wenn wir erkennen sollen, dass wir aus der Gnade arbeiten und leben sollen. Soweit zum heutigen Punkt. Nächstes Mal geht es darum, was heißt es, nur aus Christus zu leben. Ist auch ein ähnlicher Punkt, wo Jesus uns sagt, bleibt in mir und ich in euch, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das wird Inhalt der nächsten Predigt werden am kommenden Sonntag. Und wird wieder ungefähr so aufgezogen wie heute mit Mitarbeit. Und ich hoffe, dass wir in dieser Predigtreihe mehr davon verstehen, wie wenig wir für Gott tun können und wie viel er durch uns machen möchte. Amen.